Welche Herangehensweisen gibt es beim Thema Prozesse? Wie etabliert man überhaupt einen Prozess? Muss man jeden Prozess überhaupt automatisieren und digitalisieren? Und welche Daten fallen eigentlich bei Prozessen raus und kann man die einsetzen? Das sind alles Themen, die ich mit dem lieben Christoph, der im Übrigen auch einen eigenen Podcast hat mit State of Process Automation, in der heutigen Folge bespreche.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt ein doch erfahrener Podcaster, der liebe Christoph.
Jonas, ich sage herzlichen Dank für die Einladung. Du weißt, das ist immer ganz was Besonderes, wenn man als Podcast-Host auf der anderen Seite sitzt. Deswegen freut mich sehr, dass ich auf der anderen Seite sitzen darf. Und es freut mich natürlich ganz, ganz besonders, dass ich bei dir auf der anderen Seite sitzen darf.
Ja, vielen, vielen Dank für alle Hörer und Hörerinnen. Ich war ja auch da bei dir im Podcast Gast. Vielleicht kriegen wir es hin, dass wenn wir es geschnitten haben und deine Folge zuerst veröffentlicht wird oder die other way round, dass wir dann uns gegenseitig auch nochmal die andere Folge rein verlinken können. Ja, wir hatten gerade ein Vorgespräch und haben überlegt, über welches Thema wir sprechen und haben dann doch schnell eine Lösung gefunden, über was wir am meisten gerne doch sprechen, ist dieses Thema. Deine Stärke ist ja Prozess, denn Podcast dreht sich eigentlich rein um Prozesse, was gar nicht despektierlich ist. Und ich gehe mal mit einer These rein. Ich habe immer Bauchschmerzen, wenn Leute anfangen, über Prozesse zu sprechen. Ich erkläre dir auch, warum. Prozesse hören sich für mich immer so riesig an. Mhm. Also, dass man irgendwie 15 unterschiedliche Meetings dazu haben muss, wie ein Prozess auszusehen hat und es muss genau an dem Prozess sein. Und es gibt ganz, ganz viele tolle Beispiele zu, wo es eben nicht funktioniert und du den Prozess sozusagen dran vorbeibauen musst. Deswegen habe ich Bauchschmerzen und sehe dem Thema Prozess nicht so positiv entgegen. Jetzt darfst du da gerne deine Meinung zu sagen.
Spannende These. Die Frage ist natürlich, warum und wie entstehen diese Bauchschmerzen? Du hast angesprochen, dass das Thema Prozesse sehr komplex ist und dass du gleich an was Großes denkst.
Ja.
Aber das heißt, ich verstehe das so, dass du gleich die Annahme hast, dass wenn wir über Prozesse sprechen, dass du gleich mal einen End-to-End-Prozess betrachtest und wahrscheinlich auch gleich den größten Prozess, der vielleicht den größten Mehrwert auch in der Wertschöpfung erzeugt. Und wie kann ich diesen jetzt von heute auf morgen komplett verändern? Ist das so ein Grund, warum deine Bauchschmerzen entstehen oder wie entstehen sie ganz genau?
Ich glaube, meine Stärke und aber auch teilweise Schwäche ist es, Themen schnell auf die Straße zu bekommen. Ich durchdenke nicht zwangsweise immer alles, aber dadurch, dass ich so schnell unterwegs bin, schaffe ich aufkommende Probleme, prozessseitig und Co., dann zu erfassen und zu lösen. Ich bin davon überzeugt, dass wenn man zwei Personen nebeneinander stellt und eine Person, und vielleicht kannst du diese Rolle gerade in diesem Call ja mal einnehmen, wenn man jemand anders auf der anderen Seite losschickt, der erst alles durchdenkt und dann wie auf Schienen diesen Prozess abfährt, habe ich zwar zwei blaue Augen, wenn ich am Ziel bin, dadurch war ich um einiges schneller. Mhm. So, jetzt ist die Frage, wie wert ist es, einem mit zwei blauen Augen am Ende rauszukommen? Bei dir ist sozusagen smooth alles durchgelaufen, du kannst es mehr skalieren. Bei mir ist das Thema, dass es bis zum gewissen Grad natürlich trotzdem auch funktioniert.
Ich glaube, wir können da ein ganz konkretes Beispiel hernehmen, weil Jonas, du kennst ja das, du gehst in unterschiedliche Unternehmen rein. Und es ist ja so, dass ein Unternehmen besteht ja aus diversen Prozessen. Das heißt, es gibt ja keine Abteilung, die keine Prozesse hat, sondern es gibt immer, immer, immer Prozesse. Die Frage ist nur, sind diese Prozesse irgendwann mal organisch entstanden und haben sich in der Vergangenheit sukzessive weiterentwickelt? Oder ist eine Person mal hergegangen und hat gesagt, okay, lass uns das mal wirklich durchdenken, ob der Prozess oder ob dieser Ablauf, so wie wir ihn jetzt gerade machen, ob er genauso Sinn macht. Das heißt, es gibt in jedem Unternehmen eine gewisse Grundstruktur, und die Frage ist, wie kann ich darauf aufbauen und diese dann optimieren? Und die Frage ist weniger, wie kann ich alles komplett neu machen? Und wenn ich sage, wie kann ich alles komplett neu machen, verstehe ich komplett deine Bauchschmerzen, weil wenn wir uns vorstellen, du gehst in ein Unternehmen rein, das hat 10.000 Mitarbeiter und du gehst heute in die Finanzabteilung rein und sagst, so liebe Leute, ihr habt in den letzten Jahren viel gearbeitet, das Ergebnis hat auch gepasst, aber wir machen jetzt alles komplett anders. Dann glaube ich dir sogar sehr gerne, dass du Bauchschmerzen hast, aber ich glaube auch, dass die Personen, die in der Finanzabteilung sitzen, dass die wahrscheinlich noch viel größere Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen haben.
Okay, das ist jetzt eher auf, ich schaue mir einen bestehenden Prozess an, aber, okay, spannende Frage. Bist du der Ansicht, dass man neue Prozesse aufsetzen muss, wenn man digital transformiert? Oder sind es neue Prozesse oder verändert man Prozesse?
Das kommt, Beraterantwort, das kommt ganz drauf an. Aber was? Der Punkt ist natürlich, was definitiv wenig Sinn macht, ist, wenn ich einen Prozess habe, nehmen wir irgendein Beispiel, ja, zum Beispiel, ich möchte Rechnungen, die werden aktuell noch analog verarbeitet. Das heißt, ja. Ich habe mit Unternehmen gesprochen, Beispiel aus der Realität, da war das Büro auf der einen Straßenseite. Da saß die Buchhaltung drin. Auf der anderen Seite war die Klinik. Das heißt, das war eine große Klinik und dazwischen war Wien, war die Straßenbahn, Autos sind hin und her gefahren und die Buchhalterin hat in ihrem Büro auf der einen Straßenseite immer die Rechnungen abgetippt. Und wenn sie dann gekommen sind von einem Anbieter, hat sie rübergetragen zum Chefarzt und hat gesagt, also quasi die Straße überquert, aufgepasst, dass er nicht von der Straßenbahn überfahren wird, rübergetragen, in das Fächchen gelegt beim Arzt und hat dann gewartet, bis der irgendwann mal seine Unterschrift drunter setzt und unterschreibt, die Rechnung freigibt. Das ist ein analoger Prozess. Okay, passt. Kann funktionieren. Die Frage ist, macht es genauso Sinn, dass ich versuche, so wie er jetzt genau ist, in das Digitale zu übertragen? Und die Antwort ist klar, nein. Warum? Weil der Prozess wurde ja damals, ich hoffe mal, leicht durchdacht. In diesem Fall vielleicht weniger. Aber der Prozess wurde anhand der analogen Mittel durchgedacht und dann designt. Und jetzt haben wir aber digitale Mittel, digitale Werkzeuge. Das heißt, ich habe komplett andere Werkzeuge. Da macht es ja schon mal von Haus aus wenig Sinn, dass ich mit komplett anderen Werkzeugen versuche, den exakt gleichen Prozess wiederzumachen. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall, wenn ich einen analogen Prozess digitalisiere oder im nächsten Schritt vielleicht sogar automatisiere, den Prozess, so wie er jetzt gerade ist, hinterfragen, ob er nicht mehr standardisiert werden kann, ob er vielleicht optimiert werden kann, sprich macht jeder Schritt, den wir hier beim Prozess machen, wirklich genauso Sinn oder kann ich Dinge weglassen? Und der nächste Schritt ist dann, wenn wir ihn standardisiert haben, optimiert haben, kann ich ihn automatisieren zum Beispiel. So wäre meine Herangehensweise.
Genau, aber meine Herangehensweise wäre, sich erstmal, also gewisse Themen einfach offen zu lassen und zu gucken, was passiert. Als Beispiel jetzt, du sprichst ja sozusagen, du digitalisierst so einen Standardprozess. Der Standardprozess ist, Rechnung kommt irgendwo rein, Chefarzt muss freigeben oder Chefärztin muss freigeben und das wäre der Standardprozess. Ich würde mir natürlich die Frage stellen mit, okay, muss es überhaupt die Person sein? Kann es eine andere Person sein, die freigeben kann? Und dann natürlich der Schritt, kann man die irgendwie digital einscannen oder können die schon digital kommen? Invoice at irgendwas oder Rechnung at irgendwas und dann kommen die rein. Meiner Ansicht nach, und das wollte ich vorhin sozusagen sagen, viele Leute gehen da viel tiefer und sagen, okay, in welchem Format muss die Rechnung online eingehen? Welche E-Mail liegt dahinter? Welches Tool fängt diese E-Mail ab? Wer hat da Zugriff? Wer ist der Zweite, der das sozusagen freigibt? Wie wird es kontiert? Wie wird es archiviert? Und das sind so Themen, wo ich überlege, ich verstehe das und es macht auch total Sinn, aber in meinem Kopf entsteht eher das Gefühl, dass das alles Barrieren sind, um einen sauberen neuen Prozess aufzusetzen. Das kennst du vielleicht auch, du sitzt in einem Meeting und du machst dir darüber Gedanken, wie jetzt, wir beide würden jetzt einen neuen Podcast gründen und wir würden jetzt erstmal alles durchsprechen, zu sagen, okay, irgendjemand muss aber eigentlich ja schneiden. Wir brauchen Mikrofone. Und du erzählst eigentlich alles auf, was dazu beitragen könnte, dass es nicht gut funktioniert. Mhm. Statt andersrum zu denken, zu überlegen, okay, wir haben halt einfach Themen, die sind unklar, aber das ist nicht schlimm. Wir finden, wenn wir da hinkommen, eine Lösung. Ja, es gibt, glaube ich, wenn man relativ fit ist, glaube ich, keine Sache, die du, also du denkst ja nicht ein Thema zu, du willst auf die andere Straßenseite, stellst aber plötzlich fest, da ist ein Fluss und du kannst nicht drüber, um irgendwie mit Metapher zu bleiben. Also das sind ja alles grobe Lösungen, aber die Zeit, die du brauchst, diesen Prozess so wirklich feingliedrig aufzulisten, den würde ich eher investieren, diesen Prozess 3 oder 4 Mal abzulaufen. Und abzulaufen wirklich an dem realen Beispiel. weil du dann erst merkst, auf was es alles ankommt. Und mein Gefühl ist oftmals in größeren Unternehmen, die ich mit beraten kann, eher Enterprise-Unternehmen, die durchdenken diesen Prozess noch und nöcher und kommen halt eben in eine Situation rein, dass sie das Teil nicht auf die Straße bekommen. Und mit dieser Kultur, und dann ist mein Monolog fertig, mit diesem, ja, wir müssen auch das und das und das denken, entstehen plötzlich bei manchen Leuten so Bedenken, dass es dann gar nicht mehr funktioniert. Und das darf doch nicht passieren.
Du gehst natürlich jetzt auch davon aus, jetzt die Punkte, vielleicht ist es auch nicht das passende Beispiel, aber bleiben wir mal beim Thema Rechnungen. Das sind die Punkte, die du angesprochen hast, ist eigentlich immer damit verbunden, dass es jetzt kein großer Aufwand ist. Weil wenn ich ein Tool habe, dann muss ich auch wissen, welches Format kommt da rein, wie wird das verarbeitet und wo sollen am Ende dann die strukturierten Daten auch landen. Das ist eine ganz normale Betrachtungsweise. Da ist jetzt weniger die Frage, ist das wirklich schon sehr kleinteilig, sondern das ist einfach essentiell, dass der Prozess am Ende überhaupt funktioniert. Weil ich kann jetzt wenig sagen, okay, liebe Buchhalterin, versuch irgendwie diese Rechnung in das neue System reinzubringen, mach das mal 500 Mal und dann schauen wir, ob wir es vielleicht doch nicht einscannen können und du das gar nicht irgendwie anders manuell ins System bringen muss, sondern es macht schon Sinn im Vorfeld. Und es gibt ja auch so die Denkweisen, dass man sagt, die Zeit, die man davor investiert, die spart man sich dann hinten raus. Und deswegen ist es essentiell auch, die Zielsetzung ganz klar zu definieren und auch den Prozess zu definieren und den Prozess auch schlank zu definieren, sodass eben keine Verschwendung in diesem Prozess ist und ihn dann eben quasi digital abzubilden. Und ich werde dann noch immer drauf kommen, ah, okay, jetzt haben wir den schon eigentlich gut durchdacht und wir haben versucht, so wenig wie möglich Verschwendung reinzubringen. Aber ich werde auch nach 3 Monaten vielleicht nochmal drauf kommen, ah, okay, den Schritt könnte man auch wieder komplett anders machen. Aber da bin ich ganz bei dir. Das Thema, was du angesprochen hast, es macht wenig Sinn. Und die Gefahr ist bei sehr, sehr großen Unternehmen, dass man sagt, lass uns mal ein Meeting machen und den Prozess komplett durchdenken. Dann sind da einige Personen dabei, jeder bringt die Ideen ein und sagt, ja, okay, gut, ich habe da diese Bedenken, ich habe da diese Bedenken und dann ist das Ergebnis des Meetings, lass uns ein zweites Meeting machen. Dann kommt das zweite, dann kommt das dritte und dann ist ein halbes Jahr vergangen und wir haben nichts auf die Straße gebracht. Das heißt, man muss da schon eine Mischung finden, was ist jetzt wirklich notwendig, dass wir die BS gleich mal auf die Straße bringen und was sind die Themen, über die wir später nachdenken können? Bin ich ganz bei dir?
Ja, ich mache dir ein anderes Beispiel. Ich durfte einen Kunden beim Markteintritt eines Produktes mit begleiten und das Produkt habe ich sozusagen auch selber mitentwickelt. Ein größeres Team gewesen, in dem ich saß. Der Kunde war ein oder ist ein sehr, sehr großer Konzern. Und mein Ansatz war, dann wird dir vielleicht auch nochmal meine Idee dahinter klar, war eher, es gibt eine Produktidee. Minimal Viable Product, MVP, wie es funktionieren könnte. Und wir müssen irgendwie rausfinden, ob der Markt dieses Produkt annimmt. Dieser Konzern hat sich aber erst und auch darüber Gedanken gemacht, wie verbuchen wir überhaupt?
Okay.
Wenn ein Kunde bucht. Wie machen wir das Angebot? Wie ist unser Pricing? Wie kriegen wir das Produkt in den Markt gedrückt? Wo ich gesagt habe, hey, nein. Das machen wir auf gar keinen Fall. Das sind Prozesse, über die können wir uns später Gedanken machen, wenn wir das Produkt über Millionen oder Euros Umsatz sozusagen rausschieben. Aber der Jonas geht jetzt einfach mit den Vertrieblern aktuell, also man stellt das Produkt den Vertrieblern vor, die haben so eine Idee, was das Produkt sein könnte. Man geht jetzt damit zu 10, 15, 20 Shortlist-Kunden und stellt das Produkt vor. Und wenn die Interesse haben, dann überlegen wir uns alle gemeinsam mit dem Kunden, was es das Produkt wert ist. Die müssen das auch nicht am Anfang zahlen, die zahlen viel weniger. Dafür kriegen wir komplette Insights über das Produkt, wie es war und auf was sie achten wollen. Und wir entwickeln mit dem Kunden gemeinsam den Prozess. Wie wollen die überhaupt buchen? Wie können die überhaupt buchen? Wie sind Konzerne aufgebaut? Wie ist unsere Zielgruppe aufgebaut? Weil du weißt selber, Mittelstand, Konzern, komplett unterschiedliche Arten und Weisen, wie Rechnungen verbucht werden, wie Rechnungen ausgehen, wie Angebote gemacht werden. Und mit dem Thema, dass erst die Prozesse waren, sind wir, glaube ich, auf 3 oder 6 Monate hätten wir länger gebraucht. Aber ich habe mich dann dazu entschieden, da war ich auch, war eine Beraterzeit von mir, habe ich mich entschieden gehabt, das einfach sozusagen auf meine Kappe zu nehmen und es hat auch funktioniert. Und da habe ich dann auf der einen Seite natürlich viele Prügel bekommen von Leuten, die die Prozesse haben wollten. Aber von vielen Leuten habe ich sozusagen den Zuspruch dann im Nachgang bekommen, dass sie verstehen, dass meine pragmatische Herangehensweise manchmal funktioniert. Die funktioniert nicht immer. Und ich glaube auch, ich muss ab einem gewissen Art und Weise sozusagen die Reißleine ziehen und sagen, okay, jetzt ist das Produkt in den Markt etabliert. Jetzt funktioniert es gut. Jetzt brauchst du jemand anders, der mit anderen Skills hat, der die Prozesse versteht. Ja, vielleicht ergänzen wir uns da. Aber ich muss raus. Davor war aber meine Stärke, genau dieses Produkt pragmatisch in den Markt reinzubekommen.
Also da muss ich sagen, da bin ich komplett bei dir. Und wir haben jetzt auch zwei, also das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil wir können jetzt genau herausarbeiten, wo die Unterschiede sind. Ich habe eher über Prozesse gesprochen, die bereits im Unternehmen vorhanden sind. Und die Frage war, wie kann ich mein bestehendes Business verbessern, indem ich Prozesse, die aktuell schon vorhanden sind, optimiere.
Ja.
Das heißt, ich habe ein Geschäftsmodell, das definitiv funktioniert. Da macht es auch Sinn, sich um die Prozesse zu kümmern, weil wenn ich ein Produkt habe, das optimal funktioniert, je besser meine Prozesse am Ende sind, desto besser wird am Ende auch mein Profit sein, weil ich einfach Kosten einspare, weil ich die Ressourcen, die ich zur Verfügung habe, viel, viel besser einsetzen kann. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite, die du angesprochen hast, ist, ich habe eine Idee zu einem Produkt, aber ich habe noch nicht mal Daten, die mir sagen, lieber Jonas, du möchtest da jetzt zum Beispiel ein Online-Coaching auf den Markt bringen,
ja,
und du setzt mal einen kompletten Online-Kurs auf zum Beispiel. Du drehst Videos ab, du machst diverse Formulare, Dokumente, die deine Teilnehmer dann ausfüllen möchten, aber du weißt ja noch gar nicht, ob der Markt überhaupt dein Produkt braucht. Und wenn der Markt dein Produkt braucht, ist der nächste Schritt auch zu testen, liebe Leute, die dein Produkt brauchen, was braucht ihr denn ganz genau, um auch das Ziel am Ende zu erreichen? Das heißt, du hast noch gar kein Geschäftsmodell, das sich bewiesen hat, keine Idee, die aufgrund von Daten belegt worden ist, dass da wirklich Interesse vorhanden ist. Und deswegen kannst du noch gar nicht die Prozesse so aufziehen, dass sie bestmöglich das Kundenergebnis am Ende unterstützen, weil du weißt ja noch gar nicht, wie ganz genau das Kundenergebnis aussehen sollte und wer überhaupt dein Kunde ist.
Ja, ist die Herangehensweise, die ich habe. Und wie gesagt, ich glaube, es ist gut, wenn wir beide jetzt so Schwarz-Weiß-Sichten einnehmen, um zu gewährleisten, dass wir uns ein bisschen dran reiben können. Ist meiner Ansicht nicht auch, funktioniert die auch nicht bei Digitalisierung, weil sonst kommst du auf den Gedanken, schlechte alte Offline-Prozesse 1:1 zu übersetzen, so wie du es selber ja auch gesagt hast. Und wenn du sie komplett neu denkst, wenn du mal über den Tellerrand hinausschaust und sagst, okay, jetzt machen wir den Prozess halt mal ein bisschen anders, nicht so, wie wir ihn gelebt haben, sondern übernehmen den komplett neu und denken ihn auch mal von Scratch und probieren ihn vielleicht mal erstmal zur Hälfte aus, dann bist du doch disruptiver unterwegs.
Absolut, ja. Das heißt also, ich habe zum Beispiel vor kurzem mit Andreas Schmelzer gesprochen, der ist für das Thema Digital Transformation bei der Porsche verantwortlich.
Ja.
Und er sagt, er spricht mit den Personen gar nicht über den IS-Prozess. Weil erstens, er ist reingekommen in das Unternehmen von einer komplett anderen Branche. Das heißt, in diesem Umfeld, wo er sich jetzt bei Porsche bewegt, hat er noch gar keine Erfahrung. Er spricht aber mit Personen, die sind schon 10, 15 Jahre genau in dieser Abteilung. Die kennen zum Beispiel den Autohandel in- und auswendig. Die wissen genau, wo die Hebel sind, was gut ist, was schlecht ist. Da kann er sich gar nicht leisten, reinzugehen und sagen, hey, schauen wir mal deinen Ist-Prozess an, analysieren ihn und ich sage, hey, das geht eigentlich viel besser. Weil er hat gar nicht die Expertise in dem Bereich. Er geht aber komplett anders an die Sache heran und sagt, lass uns mal durchdenken, wie der Zielprozess aussehen sollte. Und wenn wir komplett von null an anfangen, über den Zielprozess nachzudenken, dann kannst du auch wieder den Mitarbeiter einbinden, der jetzt aus dem Fachbereich kommt und du kannst ihn schon von Scratch auf aufmalen und das geht dann extrem schnell, weil du sparst ja auch wieder die Zeit von, analysieren wir mal den Ist-Prozess, schauen den mal an, wo können wir vielleicht ein bisschen was verändern, sondern wir nehmen ein weißes Blatt, jetzt bildlich gesprochen, und sagen, zeichnen wir den Prozess mal auf, welche Schritte sind wirklich notwendig und dann überlegen wir uns, wenn der Prozess sitzt, welches Tool ist überhaupt dafür geeignet.
Ja, ist ein guter und valider Punkt. Ich überlege gerade, das, was ich jetzt gerade erklärt habe, ist natürlich sehr, ja, einfach bauchgetrieben, ja, Bauchgefühl, also meine Herangehensweise. Oder man kann das sozusagen so verstehen. Ich bin davon überzeugt, dass du trotzdem den Prozess sozusagen 80% oder 50% umsetzen kannst und genug Datenpunkte hast, ihn dann zu optimieren. Und darum geht's mir. Umso enger du einen Prozess ziehst, umso kleinmaschiger du dann die Datenpunkte hast, umso weniger kannst du den Prozess als Ganzes optimieren. Und darum geht's mir. Genauso, glaube ich, wie du es auch gerade beschrieben hast. Mit neuem Blickwinkel drauf gucken, überlegen, wie man einen Prozess aufsetzen kann, den etablieren, dann wieder darüber Gedanken machen, ob man hier nochmal feinjustieren muss. Und wenn man das Gefühl hat, dass die erste Strecke gut funktioniert, dann kann man sie kleinmaschiger ziehen und dann kann man auch kleinmaschiger dort Prozesse aufsetzen. Aber es gibt so viele Themen. Mein Cousin hat bei Tesla ein Auto gekauft oder geleast. Das Leasing war 40.000 Kilometer, glaube ich. Also es war eine Kilometeranzahl, die außerhalb der Standardnorm war. Mhm. Durch irgendwas ist es dazu gekommen, dass beim Abholprozess irgendwas gefehlt hat oder was auch immer. Jedenfalls sind die aus dem Standardprozess rausgeflogen. Tesla hat es so optimiert, dass du nirgendwo mal richtig anrufen kannst, dass du alles eigentlich über die App machen musst, dass du so einen Prozess etabliert hast, dass er eigentlich sozusagen, ich glaube, es hat 3 oder 4 Wochen gedauert, bis er das Auto abholen konnte und zig Telefonate. Und diese Gefahr sehe ich, jetzt will ich hier Tesla nicht bashen, aber ist gerade mir sozusagen im Kopf, diese Gefahr sehe ich, dass das bei ganz, ganz vielen anderen Themen auch passiert, dass du eben sagst, hey, pass auf, wir schicken jetzt hier 80% in den Thema rein und du musst doch an manchen Stellen immer wieder das Gefühl haben, okay, du kannst ja nochmal sozusagen Fallbacks machen oder aus dem Thema rausgehen. Musterbeispiel auch da. Vanessa hört ja immer bei uns hier beiden zu und eigentlich ein gutes Thema. Vanessa hat ja gerade mit ihrem Telekommunikationsanbieter telefoniert und war auch über eine halbe Stunde in der Warteschlange. Das ist für mich auch ein Anzeichen für, vielleicht hat da der Prozess nicht gestimmt, aber sie, also ich verstehe Konzerne, die wollen irgendwie 80-90% Standardprozess abfrühstücken, durchlaufen, vermeintlich wenig Kosten haben. Ich habe das Gefühl, manchmal, selbst das ist zu groß und da geht noch mehr in der Optimierung.
Die Frage ist halt, wo ist die Ursache des Problems? Liegt es daran, dass ich den Prozess zu sehr standardisiert habe oder liegt es daran, dass ich davon ausgegangen bin, dass das der Standard ist und dass Kunden gar nicht andere Fragen haben? Weil das bringt mir natürlich wenig, wenn ich sage, die Vanessa, die hat eigentlich nur 2 Fragen und die 2 Fragen werden alle automatisiert beantwortet. Jetzt kommt es aber dazu, dass ich eine 3. Frage habe. Und wenn ich diese 3. Frage habe, dann muss es auch dafür einen klaren Weg geben, wie ich auf diese Frage eine Antwort bekomme. Ja. Das heißt, es macht wenig Sinn, einen Prozess zu definieren und dann alles, ja, quasi sagen, ja, okay, gut, jetzt haben wir da eh einen Standardprozess, da werden die 5 wichtigsten Fragen beantwortet, nämlich wie lege ich einen neuen Vertrag an, wie ändere ich meine Adresse, wie kann ich checken, ob mein Internet noch funktioniert. Wenn diese 3 Fragen beantwortet werden, dann sind wir raus, Kundenservice erledigt. Aber eigentlich habe ich eine Frage, ich möchte ein zusätzliches Produkt kaufen und plötzlich ist keine Nummer mehr vorhanden. Und das ist dann wieder schlecht durchdacht.
Ja, und dann kommt wieder der nächste Schritt. Jetzt zum Beispiel, das müssen wir ja heute noch sagen, das Thema KI. Wenn du dir jetzt anschaust, welche Möglichkeiten eigentlich besteht, Prozesse komplett neu zu denken, indem du sagst, okay, ich gucke mir jetzt einfach mal an, wie viele E-Mails habe ich eigentlich in der Vergangenheit bekommen, welche Themen waren da drin und wie muss ich die eigentlich clustern und schaffe ich die 4 Themen, wie du jetzt gerade angesprochen hast, wähle 1 für Neuvertrag abschließen, wähle 2 für irgendwas ändern, wähle 3 für irgendwas stimmt in meiner Rechnung nicht. Und plötzlich siehst du, dass 30-40% irgendwie auf dem 4. oder 5. Punkt Sonstiges hängt und dieser Punkt so riesig ist, den musst du ja immer wieder hinterfragen und sozusagen Lösungen anbieten. Also da will ich sozusagen hin mit open-minded, immer wieder neu drauf gucken, nicht immer wie so war es in der Vergangenheit, sondern grobmaschiger reingehen, Punkte finden und optimieren. Und ich glaube, wenn man das schafft und jetzt auch so neue Technologien einsetzt, dann bist du viel, viel, viel leichter. Hast du ja vorhin auch nochmal gesagt, weil ich glaube, damit kriegst du mehr PS auf die Straße.
Aber da sprichst du auch wieder einen guten Punkt an, weil was du jetzt angesprochen hast, ist, dass es eigentlich wenig Sinn macht, irgendwas zu automatisieren oder zu digitalisieren, das davor noch nicht hinterfragt worden ist. Weil bleiben wir mal bei diesen Telekommunikationsanbietern. Wenn wir jetzt davon ausgehen, ich analysiere, egal ob ich das jetzt manuell mache oder mit einer KI, meine E-Mails und es kommt heraus, es kommt immer zu den gleichen Fragen und zwar die Frage ist, wo kann ich meine Adresse in meinen Account ändern? Ich bekomme E-Mails rein, ich bekomme Anrufe rein und alle drehen sich immer um diese Frage. Dann könnte ich natürlich hergehen und sagen, hey, ich automatisiere das jetzt irgendwie, dass die Kunden, wenn sie anrufen, gleich in die richtige Abteilung kommen. Ich könnte sagen, es geht eine automatisierte E-Mail raus, wenn genau dieses Thema reinkommt, die die Frage beantwortet oder die vielleicht genau zu einer Person weiterleitet, die sich mit diesem Thema befasst. Ich könnte aber es auch machen, dass ich sage, okay, wenn ich diesen Prozess anders denke, oder gewisse Schritte davor hinzufüge, dann kommt es eigentlich gar nicht zu diesem großen Aufwand danach. Das heißt, ich könnte einfach hergehen und sagen, auf meiner Webseite ist übersichtlich ein Platz, wo steht, du bist neuer Kunde, du bist umgezogen, hier kannst du deine Adresse ändern. Hier ist ein kleines Video, das dir exakt Klick für Klick zeigt, wie du deine Adresse ändern kannst. Und das führt genau dazu, dass ich eigentlich den Prozess einfach hinterfragt habe, anders gedacht habe, sprich einen Schritt davor hinzugefügt habe. Da muss ich noch gar nichts automatisieren oder irgendwie intern optimieren, weil ich habe einfach einen Schritt davor hinzugefügt und schon habe ich den Aufwand intern enorm reduziert. Und das ist immer der erste Schritt. Das heißt, die Frage ist nicht, kann ich einen Prozess automatisieren oder digitalisieren? Die Frage ist, kann ich einen Prozess generell auch weglassen? Weil dieser Prozess intern fällt dann weg.
Ja,
und
definitiv.
Ich habe einfach einen kleinen Schritt hinzugefügt und alles ist besser geworden.
Genau. Also vielleicht willst du ganz manche Sachen ja gar nicht machen. Also vielleicht hat man vorher irgendwie x Aufwand betrieben für Videos aktualisieren, weil der Prozess sich immer wieder ändert und sonst was und sagst einfach, nee, die sollen jetzt einfach alle anrufen, kriegt einer unserer Mitarbeiter einfach sauber gelöst. Ja, definitiv. Ja.
Und ich wollte noch mal ganz kurz zurückkommen zu deinem Thema Tesla, weil du hast davor ja auch angesprochen.
Da habe ich jetzt was losgetreten.
Nee, gar nicht. Aber du hast davor ja auch angesprochen, dass du die Situation hattest, wo du ein Produkt auf die Straße bringen wolltest, die Prozesse nicht aufgesetzt hast, sondern einfach die Idee testen wolltest.
Ja.
Und wenn du dir Tesla anschaust, die machen das exakt Gleiche. Die machen mal eine große Veranstaltung, wo mit viel Marketing drumherum präsentiert wird, wie das neue Auto aussieht. Was gibt es danach? Du kannst danach meistens nicht das Auto kaufen, sondern du kannst dich auf die Warteliste eintragen und du musst bei der Warteliste einen gewissen Geldbetrag zahlen, dass du auf dieser Warteliste stehst und dass du dann, wenn das Auto verfügbar ist, dass du es dann kaufen kannst und geliefert bekommst. Das heißt, auch Tesla macht mal viel Marketing, bla bla, stellt das Auto vor, aber da sind im Hintergrund, bin ich mir ganz, ganz sicher, noch nicht alle Prozesse hundertprozentig abgedeckt, weil sie launchen die Idee, schauen, ob da viel Nachfrage da ist, ob das Modell auch ankommt, dann sammeln sie viel Geld ein, das Geld nutzen sie wieder, um quasi in die Produktion zu stecken und dann beginnt das Ganze erst im Hintergrund.
Ja, den Approach würde ich auch akzeptieren und finde ich gut. Den Eindruck gab es eben nicht bei der, so wie ich es mitbekommen habe, nicht bei dem, wie es dann bei der App-Auslieferung ist. Da war es schon sehr starr, weißt du? Also dieser Prozess, der vorne sehr individuell oder sehr frei ist, war hinten zu starr und hat sozusagen dann zu Problemen geführt.
Wobei man, glaube ich, auch sagen muss, wenn, du hast dir, glaube ich, gesagt, 3 Wochen hat es gedauert, bis er sein Auto bekommen
hat. 3 oder 4 Wochen, also kann auch länger gewesen sein, aber auf jeden Fall war es länger. Also musst du ja mal vergleichen, wenn du sonst ein Auto ausgeliefert bekommst und es ist sozusagen auf dem Hof und die Firma ruft dich an und sagt, das Auto ist jetzt da, das Auto ist ready, du kannst es abholen, dann kannst du es ja innerhalb von einer Woche abholen. Also es ist schon eine große Verzögerung.
Das stimmt definitiv, ja.
Genau, ja. Ja, wenn wir so versuchen, so ein bisschen zusammenzufassen, was ist die ideale Voraussetzung oder ideale Idee, Prozesse zu automatisieren? Nehme ich aus der Folge mit, dass es, glaube ich, ein Mix ist aus beiden, wie du gerade gesagt hast, also eine freie, grobe Herangehensweise, die am besten von jemandem passiert, hast du ja gerade auch beschrieben, der nicht zwangsweise in dem Prozess selbst mit dabei war und den Prozess auch nicht selbst betrifft. Von grobe ins feine, manchmal gar nicht zwangsweise Prozesse automatisieren oder digitalisieren, sondern auch anders gestalten, einen Schritt dazu. Also man muss nicht immer alles abreißen. Und die Vorgehensweise, einen bestehenden Prozess zu optimieren versus einen komplett neuen Prozess zu etablieren, sollte man unterscheiden.
Mhm. Definitiv würde ich noch was hinzufügen. Und zwar würde ich sagen, es ist schon jetzt bei deiner Zusammenfassung rausgekommen, aber ich würde nochmal sagen, es ist wichtig, nicht von der Technologie her zu denken, sondern vom Prozess her.
Ja.
Weil wenn ich von der Technologie her denke, ich glaube, jeder kennt das Sprichwort, wenn ich nur einen Hammer als Werkzeug habe, sehe ich in jedem Problem einen Nagel. Und das ist da natürlich auch die Gefahr, dass ich sage, okay, wir müssen automatisieren. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Tool wie, nehmen wir Robotic Process Automation, und ich muss jetzt mit diesem Tool alle Prozesse, die ich irgendwo habe, versuchen zu automatisieren. Das ist definitiv die falsche Herangehensweise. Und der zweite Punkt, der war so ein bisschen, ja, am Anfang, wo du gesagt hast, so Bauchweh und wo wir auch darüber gesprochen haben, wenn wir jetzt in die Abteilung reingehen und auch die vielleicht Bauchweh bekommen, weil wir etwas verändern möchten. Und der Punkt ist, dass viele Mitarbeiter gar nicht so auf diesen Ist-Prozess verharren, weil der Ist-Prozess so gut ist, sondern sie verharren auf diesen Ist-Prozess, weil sie sich nicht vorstellen können, wie der Soll-Prozess die gleichen oder bessere Ergebnisse liefert wie der Ist-Prozess.
Hm. Ja, manchmal fehlt ja auch, glaube ich, der Outside-In-Blick, ne? Dass du zu sehr vor der Wand stehst, um sozusagen zu verstehen, dass du vielleicht links oder rechts oder oben drüber dran vorbeilaufen kannst. Ja, definitiv.
Und die Mitarbeiter kennen ja oft auch noch gar nicht die Möglichkeiten.
Ja.
Weil es gibt Abteilungen, die Beispiel Verkauf oder in der Buchhaltung, die sind ja schon komplett eingebunden mit ihrer Arbeit tagtäglich. Und natürlich gibt es in jeder Abteilung ein paar Personen, die sind sehr, sehr technikaffin. Die haben viel Technik auch zu Hause, beschäftigen sich damit, wissen auch ungefähr, was heutzutage möglich ist. Aber es gibt auch viele Personen, die sind so tief in ihrer Expertise, in ihrem Fachbereich drinnen, dass sie gar keine Zeit haben und auch nicht möchten, sich mit neuen Möglichkeiten zu beschäftigen. Deswegen ist es natürlich auch die Aufgabe intern, je nachdem, wie das Unternehmen dann strukturiert ist, sei es jetzt, wenn wir über Prozessautomatisierung sprechen, vielleicht ein Head of Center of Excellence. Es wird vielleicht von der IT-Abteilung getrieben, egal welche Person, die dieses Thema halt dann intern vorantreibt, dass die Person auch die Fachbereiche optimal abholt und einweiht, was ist heutzutage denn überhaupt schon möglich.
Ja, guter Punkt. Haben wir was vergessen oder sagen wir, dass die Folge komplett ist? Ich glaube, man kann zu jedem Thema immer viel und ewig und in jedes Detail eingehen, genauso wie ich das ja mit Prozessen gemeint habe. Aber
was definitiv speziell in deinem Podcast natürlich wichtig ist, ist, wie gehört Daten und Prozesse überhaupt zusammen? Und ich sage, man kann es gar nicht getrennt voneinander betrachten, weil ein Prozess, der gut ist, erzeugt einen guten Datensatz. Ein Prozess, der schlecht ist, erzeugt einen schlechten Datensatz. Und wenn ich einen schlechten Datensatz habe, kann ich danach wieder sehr schwer analysieren, wie können wir denn die nächste Entscheidung treffen? Ist die gut, ist die schlecht, was müssen wir optimieren? Ich bin nicht wirklich in der Lage. Habe ich aber einen gut durchdachten Prozess, der auch vernünftige Daten produziert, dann bin ich viel, viel besser in der Situation, dass ich sagen kann, welchen nächsten Schritt müssen wir machen? Und auch dann bin ich wieder bei deinem Thema Schnelligkeit viel, viel schneller bei Entscheidungen, weil ich habe eine gute Datengrundlage.
Definitiv. Ich glaube, es gibt, kann man so zweimal grob unterscheiden. Das eine ist, dass es gibt Prozesse, die man aufbauen muss, damit man mehr Daten hat, um Entscheidungen zu treffen. Aber es gibt auch ganz viele Prozesse, wo man Daten selbst erheben kann am Prozess, um rauszufinden, wie bekommt man den Prozess besser. Jetzt haben wir vorhin über dieses Thema Telekommunikationsanbieter gesprochen. Also alleine, wie viele Leute kommen auf die Webseite, haben die Supportseite offen, wie viele klicken auf den ersten, wie lange warten die dann, warten die eine halbe Stunde in der Warteschlange, wie kann man das verändern? Das sind ja alles Themen und Daten, die man oder Informationen, die man daran erheben kann und die man besser machen kann. Und auf der anderen Seite gibt es aber genau, also wie Prozesse im Sinne von, es muss bei jeder Produktentwicklung mitgedacht werden, dass es eben Daten geben muss oder sollte, beziehungsweise Informationen, um einen Prozess zu messen, um besser zu machen, ist ja sozusagen der andere Prozess. Und definitiv, genau. Oftmals haben wir ja vorhin drüber gesprochen, dass man nicht alle Prozesse immer digitalisieren muss, aber oftmals fehlt eben vielen Unternehmen noch, dass die Prozesse gar nicht digitalisiert sind, also die Informationen gar nicht zur Verfügung stehen, die man braucht, um den Prozess besser zu machen oder um das Ergebnis aus dem Prozess irgendwie auch wieder messbar zu machen.
Und oftmals ist es auch ein Mix. Das heißt, wenn man den End-to-End-Prozess betrachtet, hat man oft einen Mix, dass Teilbereiche analog ablaufen und andere Prozessteile schon digital ablaufen. Und da ist natürlich auch wichtig, dann genau zu beurteilen, an welchen Schritt hakt es jetzt wirklich und den Prozess dann ganzheitlich zu betrachten und nicht einfach sagen, gut, der analoge Schritt, das ist ja der schlechteste, das funktioniert nicht optimal.
Ja, das stimmt. Ja, lieber Christoph, ich glaube, wir haben das Thema gut angerissen und überrissen. Wer jetzt zum ersten Mal meinen Podcast hört, sollte die Chance nutzen, auf Apple Podcast oder Spotify oder auf was ihr auch immer gerade hört, zu gehen und den Podcast zu abonnieren und auch zu bewerten. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten sind auch meine und Christoph sein LinkedIn-Profil in den Shownotes verlinkt. Schreibt uns gerne an, wenn ihr Fragen habt. Und ansonsten, lieber Christoph, kommen immer die zwei Fragen am Ende meines Podcasts. Was machst du noch privat mit Daten? Und welchen Filmtitel würdest du deinem Data Game geben?
Fangen wir mit der ersten Frage an. Was mache ich privat mit Daten? Ich mache sehr, sehr viel Sport. Das heißt, ich habe natürlich einen Fitness-Tracker, wo ich mir genau anschaue, wie ist mein Schlaf? Wie wirkt sich die Ernährung auf mein Wohlbefinden aus? wenn ich ein Training habe, ein intensives, bin ich am nächsten Tag wirklich erholt? Muss ich vielleicht ein bisschen Schlaf nachholen, wenn ich mal etwas trinke? Wie wirkt sich das auf den Schlaf aus? Wie wirkt sich der schlechte Schlaf auf meine Erholung aus? Das heißt, ich schaue mir da schon genau an, wie helfen mir einfach Daten, mein persönliches Wohlbefinden zu verbessern. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite oder die zweite Frage muss man sagen, welcher Film, ich würde sagen, also ich beziehe mich jetzt generell, stelle mir so ein Unternehmen vor und die generell das Thema Daten vorantreiben möchten und erreichen möchten, dass das Thema Daten wirklich geschätzt wird im Unternehmen und dass Daten auch genutzt werden, dann würde ich wahrscheinlich sagen, Herr der Ringe.
Oh, jetzt.
Weil man braucht am Anfang, wenn wir zum ersten Teil gehen, braucht man immer Gefährten.
Ja.
Und man muss sich am Anfang mal die Personen suchen, die auch Teil dieser Vision sein möchten, sprich den Ring zum Beispiel zu vernichten, ist vielleicht jetzt nicht der beste Vergleich, aber die Vision zu teilen, dass man am Ende dieses Ziel erreicht. Und gemeinsam mit den Gefährten kann man dann auch beim Thema Schnelligkeit, sind wir hier wieder, im kleinen Rahmen starten und das Thema immer, immer größer denken. Und ich glaube, deswegen würde ich diesen Vergleich machen.
Cool, ja. Ja, das heißt, man braucht Mitstreiter, die gemeinsam das Thema angehen. Ja.
Und die Bösen bekämpfen, und die Bösen sind im Prinzip die Hürden, die man immer und immer wieder hat, dass vielleicht eine Abteilung nicht davon überzeugt ist und man dann nochmal in die Trickkiste greifen muss, dass man sagt, okay, wie schaffen wir es, jetzt diese Abteilung noch abzuholen? Oder es kommt die nächste Hürde, dass das Budget gekürzt wird. Okay, wie schaffen wir es trotzdem, obwohl das Budget gekürzt wird, trotzdem weiterzumachen? Und ja, das sind so die Hürden oder die Bösen unter Anführungszeichen, die man definitiv besiegen muss, um am Ende dann die gemeinsame Vision zu erreichen.
Ja, cool. Lieber Christoph, vielen, vielen Dank für die Folge.
Jonas, vielen Dank für die Einladung. Hat extrem Spaß gemacht.